Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Geschickt tänzelt Ariane Plussard von ihrem Büro in den früheren Stallungen die paar Meter übers Kopfsteinpflaster zum Schlösschen. Das Umfeld, alte Mauern, viel Grün, wirkt fast wie verwunschen. Wäre da nicht der Lärm der Neuzeit? Die Domäne liegt in der Flugschneise des benachbarten Flughafens Roissy. Durch eine Passage hindurch gelangt die Konservatorin zum Haupteingang. Das Bauwerk ist in U-Form angelegt, die Fassade des Mittelteils bogenförmig abgerundet. In einer Ecke stehen noch Gerüste. Frisch renoviert wirkt das Schlösschen überaus schmuck.
Dies ist der Ehrenhof. Willkommen im Schloss Grosbois. Das ist typisch für den Stil Heinrich IV. Sandfarbener Naturstein sowie rote Backsteine als Fassadendekoration. Die Dächer sind hoch und mit dunklem Schiefer gedeckt. All das verweist auf die zweite Renaissancehälfte. Das Gebäude ist von einem Trockengraben umgeben. Der Bau- und Schlossherr war Nicolas de Harlay, der Finanzminister von Heinrich IV.
Die Bauarbeiten begannen 1597. Heute gilt das ehemalige Jagdschlösschen als eine der schönsten historischen Anlagen im Pariser Großraum. Die Foyerhalle ist sehr hell. Gegenüber der Eingangstür gibt eine Fensterfront den Blick frei auf leicht hügelige Wiesen und einen großen Teich.
Im Zweiten Weltkrieg diente Grosbois als Hauptquartier der deutschen Luftwaffe. Den Teich da draußen nutzten die Luftwaffenoffiziere damals als Schwimmbad.
Eine Anekdote aus der damaligen Zeit ist in die französischen Annalen eingegangen. 1940 wurde hier im historischen Ambiente ein Kostümschinken gedreht, Madame Sangenne. Die Hauptrolle in dem französischen Klassiker spielte Arletty, die einige Jahre später mit dem Film »Die Kinder des Olymp« Weltruhm erlangte.
Beim Dreh im Schloss hat sich Arletty unsterblich in einen deutschen Offizier verliebt. Das wurde ihr später in Frankreich als unpatriotisches Verhalten sehr zur Last gelegt. Arlettys Reaktion ist zum geflügelten Wort geworden. Sie sagte: Mein Herz ist französisch, mein Allerwertester international.
Et mon cul est international. Pardon, désolé.
Eine Treppe höher befinden sich die hochherrschaftlichen Wohn- und Empfangsräume.
Die Räumlichkeiten sind originalgetreu erhalten geblieben. Ein Glücksfall. Als die französische Trabergesellschaft 1962 die Domäne erstand, hat ihnen der damalige Besitzer auch das gesamte Mobiliar überlassen. Das Schloss war über 150 Jahre im Besitz der Prinzen von Wagram. Man fühlt sich zurückversetzt in die Epoche des Empire. Der erste Prince de Wagram war Louis-Alexandre Berthier, Marschall und Kriegsminister von Napoleon.
Berthier war sozusagen die rechte Hand des Kaisers. Und entsprechend reich und mächtig, wie das Schlossinterieur belegt. Die Flure sind von der Decke bis zu den Türen mit Jagdszenen bemalt. Überall stehen historische Meisterstücke, wie ein Sekretär mit gerundeter Verschlusslade mit Chinalack hochglänzend überzogen. Durch eine schwere Holztür geht es zurück ins 16. Jahrhundert, in einen Prunkspeisesaal mit riesigem Kamin und bunten Fresken. Einen Stock höher stoppt Konservatorin Plussard am Eingang eines langen Saals mit gewölbter hoher Decke. Beidseits an den Wänden hängen 8 riesige Ölbilder aus dem Empire, Meisterwerke. Im Vorzimmer knipst Ariane Plussard das Licht an.
Donc là, on passe dans le salon de l'empereur, qui est un peu l'antichambre dédiée au culte impérial avant de rentrer.
Der sogenannte Kaisersalon hier ist dem Napoleon-Kult gewidmet. Dahinter liegt die Schlachtengalerie. Natürlich sind hier nur die Siege von Napoleon dargestellt.
Un cycle de 8 grandes victoires napoléoniennes.
Im Erdgeschoss des Seitenflügels ist Alain Pagès gegen Trabermuseum unterwegs. Sein Museum. Der ehemalige Schuldirektor sammelt seit Urzeiten Objekte und Dokumente rund um den Trabrennsport. Gleich eingangs steht ein Urahn der Rennsulkis, Spinne genannt. Zwei fast mannshohe, schmale Holzräder mit einem Gestänge verbunden, in deren Mitte ein geflochtener Sitz. Zwei Säle weiter ist sein modernes Pendant zu bewundern. Schnittig, leicht, aus Kunststoff. Pages weist auf eine Grafik. Sie bebildert die Leistungen ruhmreicher Traber beim wichtigsten Pokaltrabrennen weltweit, dem Prix d'Amérique.
Vous voyez ce cheval qui gagnait le Prix d'Amérique et qui s'appelait Pro Patria?
Das Pferd, das in Versailles 1920 bei der allerersten Ausgabe den Prix d'Amérique gewonnen hat, hieß Pro Patria. Für einen Kilometer Strecke brauchte es 1 Minute 31. Der Pokalsieger 2007 schaffte das in 1 Minute 12.
Dans la réduction de 1:12.
Auf einem Videoschirm flimmert der Mitschnitt eines historischen Rennens. In einer Glasvitrine sind Wimpel unterschiedlicher Gestüte liebevoll dekoriert. Alain Pages lächelt. Im Museum hat er den Trabsportpionieren ein Denkmal gesetzt.
Der erste Initiator der französischen Trabrennen war Ephrem Houël. Er hat unter anderem zu Napoleons Zeiten das damalige Staatsgestüt aufgebaut. Vor allem aber hat er erfolgreich für eine visionäre Idee geworben. Trabrennen auszurichten als Anreiz für die Zucht einer Rasse von Halbblütern für den Kriegseinsatz. Houël machte deutlich, welch unglaubliche Einsparungen ein solches Vorgehen ermögliche. Denn bis dato musste die Armee ihre Pferde im Ausland einkaufen, insbesondere in England. Ein Gedanke, der Napoleon zutiefst zuwider war. Er beschloss, in seiner Armee kein einziges englisches Pferd zuzulassen.
Somit ist das Trabermuseum im Schlösschen von Grosbois genau am richtigen Ort.